1% Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute an meiner Seite ist mal wieder der Politikwissenschaftler Benedikt Kaiser. Hallo Benedikt.
Grüß dich Philipp und Grüße in die Runde.
Zudem meine Wenigkeit, der Leiter des Bürgernetzwerks, Philipp Stein. Benedikt, ich möchte dir gern zu Beginn unserer heutigen Episode ein Zitat vorlesen und ich glaube, der geneigte Zuhörer wird dann schon in etwa wissen, worüber wir heute sprechen wollen. Folgt. Das Jahrzehnt der links-grün-woken Gesinnungstyrannei ist beendet. Der freie Westen ist zurück. News-Chefredakteur Julian Reichelt am 21. Januar 2025 auf X. Ja, liebe Freunde, ihr könnt es erraten, Trump und die USA sind in aller Munde, so auch in unserer Munde. Wie könnte es anders sein? Benedikt und ich möchten heute darüber sprechen, welchen Einfluss die Wahl von Donald Trump und, ja, man möchte meinen, der Vibe, seine Ausstrahlung auf die deutsche Rechte, auf die AfD haben und haben werden. Das heißt, wir sprechen in dieser Podcast-Episode der Lagebesprechung nicht explizit darüber, welche Ziele Trump verfolgt, ob diese realistisch sind und welchen Einfluss sie konkret auf die Bundesrepublik Deutschland haben werden. Das werden wir an anderer Stelle durchaus besprechen, natürlich. Uns geht es heute zunächst in unserer Lagebesprechung darum, welchen Einfluss diese Wahl auf unsere ja, Geliebte, möchte ich nicht sagen, auf unsere AfD haben wird und was das für die Bundestagswahl und die Zukunft der deutschen Rechten bedeuten wird. So, lieber Benedikt, nach dieser kleinen Einleitung wollen wir, wie ich es angekündigt habe, über die Gesamtstrategie der AfD und der deutschen Rechten sprechen, nach Trump sozusagen, nach seiner Wahl und nach seiner offiziellen Bestätigung als Präsident. Und natürlich beginnen wir bei einer Analyse der aktuellen Situation.
Ja, ich würde gerne beginnen mit einer Analyse des von dir zitierten Julian Reichelts.
Ja, bitte.
Beziehungsweise, also das Zitat, ich wiederhole es nochmal grob, so wie ich es in Erinnerung habe, das Jahrzehnt der Woken-Tyrannei ist vorbei, der freie Westen ist zurück. In diesem kleinen Satz steckt natürlich ideologiekritisch ganz schön viel drin. Weil wenn er sagt, das Jahrzehnt der Woken ist vorbei und jetzt kommt der freie Westen wieder, dann tut er ja so, als ob der Freie Westen nicht den Hauptanteil hätte an dieser Woken-Tyrannei. Man muss Julian Reichelt schon daran erinnern, dass diese Woken-Gesinnungstyrannei, die noch nicht beendet ist, die aber jetzt heftige Rückschläge erlitten hat, erfreulicherweise, dass diese Woken-Gesinnungstyrannei natürlich eine sehr drastische Zuspitzung eben des Freien Westens ist, den Julian Reichelt feiert. Nichts kommt von nichts.
Ja.
Der Wokismus, die ideologische Zuspitzung der politischen Korrektheit, würden wir bei uns eher sagen. Das war immer die Political Correctness, jetzt sagt man halt Woke. Aber im Grunde ist es ja so, dass der Freie Westen diesen Wokismus geboren hat. Mhm. Dass er ihn groß gemacht hat. Und dass er ihn als Instrument genutzt hat oder nutzen wollte, die globale Situation nach seinem Antlitz zu gestalten. Mhm. Der Wokismus war ein Exportprodukt des Freien Westens, aber eben nicht nur nach außen, sondern eben auch offensiv nach innen. Und jetzt hat eben dieser Wokismus es so überspitzt und so überdreht, dass es jetzt eben Gegenreaktionen gibt und jetzt so eine Art Entwokeness-Stimmung aufkommt. Das liegt aber nicht daran, dass der Freie Westen sich zurückkämpft, sondern dass der sogenannte Freie Westen eben merkt, dass die jetzige Strategie, also was heißt merkt, der Freie Westen ist ja kein Akteur, aber die Akteure, die den Freien Westen sozusagen darstellen, dass diese Akteure eben merken, sie müssen korrigieren, sie müssen ihren Kurs korrigieren, sie müssen die globalistische Woke-Flanke vielleicht ein bisschen zurückdrängen und jetzt eher die Woke, oder nicht die Woke, die Anti-Woke, rechte Flanke wieder stärker machen. Ja. Was ich damit sagen will, ist einfach nur das: Julian Reichelt sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Julian Reichelt sieht nicht, dass das Problem des Freien Westens uns zum Problem der Woken-Tyrannei geführt hat und dass der Freie Westen jetzt einfach dabei ist, einen Kurs oberflächlich erstmal zu korrigieren. Aber ich weiß nicht, ob Julian Reichelt das begreift. Mit Verlaub.
Ja, du hast jetzt das angeschnitten, was eigentlich laut meinem kleinen Protokoll, meiner kleinen Tagesordnung, der Abschluss dieses Podcast sein sollte und sein wird. Nämlich, wir wollen ja am Ende auch darüber sprechen, welchen Einfluss News und ähnliche Akteure des freien Westens auf die AfD haben und welcher Kurs hier eingeschlagen wird und warum. Dementsprechend würde ich deine kleine Wortmeldung jetzt erstmal so stehen lassen,
ja,
und würde gerne zunächst mal zu dem Punkt der Situationsanalyse kommen,
ja,
der, glaube ich, am Anfang des Gesprächs stehen sollte und der da heißt, beziehungsweise habe ich den notiert, wie reagiert und reagierte die Rechte und vor allem die AfD auf die Wahl Trumps, gibt es hier verschiedene Lager. Jetzt können wir vielleicht erstmal kurz zusammenfassen, wie kommen wir überhaupt auf die Idee, dass die Wahl Trumps und jetzt auch sozusagen der offizielle Wahl oder der offizielle Antritt seiner Präsidentschaft überhaupt einen Einfluss haben könnte auf eine deutsche Rechtspartei. Muss man ja zunächst erstmal die Frage stellen, wie kommen die zwei Experten jetzt darauf, dass das sozusagen auch einen Einfluss haben könnte auf den Wahlkampf der AfD, auf die Bundestagswahl, die, glaube ich, am 23. Februar stattfindet, also in ungefähr einem Monat. Der Rückschluss lässt sich natürlich vor allem dadurch führen, dass die AfD im Grunde genommen seit Tagen, obwohl sie sich im Wahlkampf befindet, eigentlich nur noch ein Thema hat. Generell die Rechte nur noch ein Thema hat, und zwar Trump. Und man darf, glaube ich, Benedikt, ich weiß nicht, ob du dieser kurzen Analyse zustimmst, man darf, glaube ich, sagen, dass das, was wir im weitesten Sinne als politische Rechte bezeichnen, und da will ich jetzt mal alles mit reinnehmen, Deutschlandkurier, Naomi Seibt, ich weiß, du verziehst das Gesicht nicht ganz zu Unrecht, aber ich will mal alles mit reinnehmen.
Also bei Seibt, nicht bei Deutschlandkurier.
Ja, ich weiß, aber ich will mal alles mit reinnehmen als ein großes Konglomerat. Würde ich schon sagen, gefühlt so 80-90% der Akteure haben diese Wahl oder den Sieg Trumps nicht nur begrüßt, was wir ja auch getan haben, ich glaube, das darf man gleich mal vorweg sagen, sondern haben ihn mitunter frenetisch gefeiert. Ja, jetzt wird der ein oder andere wieder sagen, der Stein übertreibt, aber im Grunde genommen darf man, glaube ich, schon zusammenfassen, dass es eine allgemeine Jubelstimmung, eine allgemeine Freudensituation gab, die über das allgemeine Quittieren, Akzeptieren des Siegs und der kurzen Analyse hinausgehen. Ja. Und was ist jetzt passiert, Benedikt? Also Stichwort AfD.
Also ich glaube, wir müssen bei Trump eben noch Elon Musk mit reinholen,
ja,
weil das ja auch parallel geschehen ist. Stichwort Weidel wird reputationsfähig auf internationalem Parkett durch diese kurze X Diskussion, also ja, Twitter-Diskussion mit Elon Musk. Es ist eine Bewegung und diese Bewegung vollzieht sich dergestalt, dass die AfD das, was sie zu Hause nicht bekommt, nämlich Anerkennung, Akzeptanz und auch die große Bühne, eben jetzt über den Umweg der Vereinigten Staaten von Amerika bekommen hat. Mhm. Und da sehe ich Positives und Negatives. Mhm. Das Positive ist, dass man im Endeffekt den Staatsfunk und auch die privaten Konzernmedien in der BRD ausgehebelt und ausgedribbelt hat. Mhm. Weil man es geschafft hat, den Erfolgszug sozusagen, den man angetreten hat durch Facebook und die alternativen Medien und durch TikTok und alles, das hat man jetzt auf die nächste Stufe gehoben. Indem man eben von ganz oben, nämlich von einem Tech-Milliardär, von Elon Musk, sozusagen
vom reichsten Menschen der Welt,
sein Okay bekommt. Nur die AfD kann Deutschland retten, so Elon Musk. Das war natürlich medial von Rückwirkungen wiederum begleitet auf die deutschen Medien. Die deutschen Medien können an sowas nicht vorbeigehen.
Ja.
Das ist ein Triumph und den kann man auch begrüßen.
Mhm. Trotz des durchaus kritikwürdigen Auftritts von Weidel sind wir uns beide einig, dass allein die Meldung, Musk empfängt Weidel und nicht Scholz oder Habeck, eine Riesenrückwirkung auf die Wahl und auf die Gesellschaft hat.
Genau.
Ja.
Das Gespräch stattgefunden hat, war der Erfolg, nicht die Gesprächsführung an sich.
Ja.
Das ist positiv. Positiv ist auch, dass natürlich die linksliberale Medienwelt in Deutschland vor dem emotionalen Kollaps steht. Mhm. Positiv ist auch, dass von SPD bis CDU alle panisch werden.
Ja.
Gerade auch die klassischen Transatlantiker werden panisch, weil sie auf einmal sehen, okay, auf einmal wird jetzt eine Art Atlantikbrücke nach rechts formiert. Auf einmal kann die AfD Kontakte in den USA knüpfen, die eben den klassischen Transatlantiker der Altparteien nicht mehr offen stehen. Also Stichwort
zumal Merz ja offensiv um Elon Musk gebuhlt hat.
Christian Lindner noch stärker.
Also noch stärker, ja, richtig.
Die Magenta-FDP unter Lindner wollte ja gerade jetzt im Zuge der Ampel-Auflösung und im Zuge der ausgerufenen Bundestagsneuwahlen, wollte ja die FDP schon offen mit Musk flirten, auch offen ein bisschen flirten mit diesen Milei-disruptiven Element,
ja.
Stichwort Argentinien. Lindner hat in diese Richtung mehrfach, Signale ausgesendet. Die Signale blieben aber von Elon Musk ungehört. Er hat sich da schon auf die AfD eher festgelegt, als stärkere Kraft. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die AfD steht bei Pi mal Daumen 20% in Umfragen.
Ja, ja.
Die FDP zwischen 3 und 5. Mhm. Das heißt, die AfD ist ein ganz anderer Spieler von der Bedeutung. Die AfD hat auch nicht kollaboriert mit Rot und Grün. Die AfD ist frisch, frank und frei. Und deswegen ist die für Musk auch attraktiver. Und jetzt kommen wir vielleicht auch zum Negativen dieses schönen Hypes. Das Negative ist natürlich auch, dass in der AfD sozusagen jetzt die, die Stimmung geschürt wird, die sich eben schon immer nach einem Erlöser von außen gesehnt hat.
Mhm.
Also ich sehe da so gerade, sowohl bei Trump als auch bei Musk, sieht man meiner Meinung nach so ein bisschen, dass es sich dabei um säkulare Heilsgestalten handelt.
Ja, unbedingt.
Man könnte auch vielleicht sogar so weit zu gehen, zu sagen, dass da quasi messianische Projektionen stattfinden.
So einen bräuchten wir in Deutschland auch.
Genau,
und so weiter und so
fort, jetzt, ne, wird er uns retten. Ich hab bei X Sachen gesammelt. Da haben Leute gesagt, Trump wird uns jetzt befreien. Und das erinnert mich so gespiegelt an die kleinere putinistische Ecke in der Rechten, mhm, in der AfD.
Mhm.
Die ist mittlerweile verschwindend gering, vermutlich auch durch den Russland-Ukraine-Krieg ein bisschen leiser geworden.
Mhm.
Aber die haben ja auch so, da gab es damals, ich glaube, es war im Kompaktumfeld, hieß es dann mal, Putin befreit uns und gibt uns den Friedensvertrag oder gibt uns die Souveränität zurück.
Ja.
Und Putin ist nicht mehr in, Trump ist in. Und jetzt kommen natürlich verschiedenste Dinge zusammen. Ein Aspekt, den man auch sagen muss, ist, es ist jetzt wieder schick, Transatlantiker zu sein. Die Transatlantiker in der AfD und um die AfD haben sich eine Zeit lang ein bisschen versteckt.
Mhm.
Haben, außer Beatrix von Storch natürlich. Aber alle anderen haben sich ein bisschen zurückgehalten, haben ein bisschen runtergefahren, auf die Bremse gedrückt, weil Joe Biden, Barack Obama, das waren alles so Sachen, Demokraten, oh, das ist nicht so sexy.
Naja, zumal aber viele AfD-Wähler durchaus auch, gerade aus den mitteldeutschen Bundesländern, natürlich immer gesagt haben, ey, Vorsicht, und so weiter und so fort. Wir wollen souverän sein.
Genau.
Das ist ja immer noch ein Thema, Stichwort auch Friedenspartei.
Absolut.
Na?
Das kollidiert auch. Aber
ja,
man darf jetzt, ich sag's mal ganz kurz und salopp, man darf jetzt endlich wieder Transatlantiker sein, weil jetzt eben Donald Trump regiert und nicht Joe Biden, weil jetzt Elon Musk der Multimilliardär ist und nicht mehr nur Jeff Bezos und George Soros.
Ja.
Also was ich damit sagen will ist, es findet eine Verschiebung statt, aber die Erlösergestalt ist eben sozusagen eine rechts will ich gar nicht sagen, aber eine, die zumindest mit den woken Narreteien aufräumt.
Politisch unkorrekt.
Politisch unkorrekt, politisch unbequem auch.
Du musst ja auch sehen, ich meine, es ist ja auch zunächst erstmal eine Meldung. Ich meine, Trump ist ja zum zweiten Mal Präsident, das darf man vielleicht nicht ganz vergessen. Aber, und man darf vielleicht auch nicht vergessen, was in der ersten Amtszeit so passiert ist. Aber das ist, mag spät, zu späterem Zeitpunkt Thema sein. Natürlich ist es so, wenn jemand, der das sagt, was ich denke, im weitesten Sinne, beispielsweise diese ganze Transgender-Bewegung ist nicht kindgerecht, um es mal so auszudrücken, dass ich nicht verklagt werde, ja. Wenn das jemand sagt, und das ist nicht irgendwer, sondern das ist plötzlich der im Grunde genommen mehr oder minder mächtigste Mann der Welt und dann noch der reichste Mann der Welt, der vielleicht eigentlich der mächtigste Mann ist, wie auch immer. Wenn sich zwei Gestalten, die zweifellos eine unfassbare Macht haben. Und dann ist der eine auch noch Präsident geworden. Und der andere führt ein Unternehmen, auf dem ich aktiv bin. Wenn die plötzlich meine Meinung haben in einer Welt, die ja grundsätzlich schon von einem Meinungskorridor beherrscht wird, oder sagen wir nicht einer Welt, einer westlichen Welt, dann ist das natürlich erstmal für das emotionale Empfinden eines Menschen, der sich bedrückt fühlt, der sich eingeengt fühlt, der die AfD vielleicht aus Meinungsfreiheitsgründen wählt, der sagt, ich kann an der Arbeit, gerade im Westen der Republik, nicht sagen, was ich will. Und jetzt wird da einer zum mächtigsten Mann der Welt gewählt und an dem kommt mein blöder Scholz nicht vorbei. Will das jetzt gar nicht lächerlich machen.
Ja.
Aber rein aus dieser emotionalen Situation heraus gedacht, um mich mal da rein zu versetzen, da verstehe ich das natürlich, zu sagen, ist das geil. Donald Trump ist Präsident und der Typ stellt sich vors Mikrofon und sagt, illegale Einwanderer müssen raus, wir brauchen Meinungsfreiheit, wir müssen den Krieg beenden. Dass dir da mal salopp gesagt einer abgeht, gerade wenn du seit 2015 vielleicht irgendwie erst dabei bist oder sogar später und so ein eher unpolitischer AfD-Wähler bist, das verstehe ich ja.
Ja.
Wofür wir jetzt aber da sind in dieser Sendung, ist nicht unbedingt die Suppe zu ungenießbar zu machen, aber schon halt realistisch erstmal das so ein bisschen zu analysieren.
Genau.
Und warum ich diesen ersten Punkt aufgemacht habe, ist, weil ich, und das habe ich ja auf Twitter-X auch getan, man weiß ja immer gar nicht, was man so richtig sagen soll, ich sage eigentlich gern Twitter, aber Entschuldigung, es ist so, der Auftritt der AfD in den USA war für mich persönlich, von meiner Wahrnehmung, eine ganz, ganz schlimme und peinliche Geschichte. Ich wiederhole gerne, was ich dort geschrieben habe, dass die, ich sag mal, salopp Chefs einer Partei dorthin fliegen, zumal wenn sie gegebenenfalls sogar eingeladen sind. Das ist richtig. Also ich würde einen Tino Chrupalla und auch eine Weidel, wenn sie vielleicht sogar zu zweit hingeflogen wären, meinetwegen auch eine Art außenpolitischen Sprecher oder einem Tomasz Fröhlich aus dem EU-Parlament und so, den würde ich keinen Vorwurf machen, weil tatsächlich, wir sind ja selber mit 1% eine Organisation, die sich das Netzwerken auf die Fahne geschrieben hat, das Netzwerken, das darüber berichten, vielleicht sogar so einen Reisevlog zu machen, sich dort zu zeigen, das gehört für eine große deutsche Oppositionspartei dazu. Selbst wenn man der Meinung ist, wie ich, dass die USA im Grunde genommen Besatzer sind und es auch unter Trump sein werden. Trotzdem kann man dorthin fahren und man sollte sich dort zeigen. Was aber aus meiner persönlichen Sicht passiert ist, das war so eine Art Klassenfahrt der AfD-Parlamentarier mit einer Art Groupie-Charakter. Das wirkte wie unsere erste Fahrt nach Berlin, das wirkte wie wir fahren zum Taylor Swift-Konzert. Da wurde jeder dritt, viert, fünft, sechstreihige Trump-Unterstützer und sei es nur jemand, der mit ihm ein Selfie gemacht hat, rangezogen, da wurden Fotos gemacht, da wurde so getan, wie wir sind endlich angekommen. So, und wie soll das auf jemanden wirken, der die AfD wählt, weil er in ihr eine deutsche Oppositionspartei sieht, die sich damit konfrontiert sieht, dass die Bundesrepublik Deutschland, und dazu zählen eben auch die neuen Bundesländer, maßgeblich im kulturellen Bereich durch die USA geprägt sind, Musik, Filme, Serien, Erziehung, und im außenpolitischen Bereich eingebunden sind in die NATO und im Grunde genommen als eine Art Vasall, so muss man das sagen, das zu tun hat, was die USA wollen. Das ist natürlich eine absolute Überspitzung, das ist mir klar, aber wenn man sich die Kriege der Vergangenheit anschaut, dann ist das durchaus eine legitime Position. Und das hat mir sehr missfallen, nicht nur, weil ich selber Amerika sehr kritisch sehe, das ist natürlich ein Fakt, also ich sehe das nochmal negativer als wer anders, so ehrlich muss man sein und bei dir wird es ähnlich sein. Ich glaube aber schon, dass man hier zu einer vergleichsweise objektiven Betrachtung kommen kann, die da wirkte wie, ich setze mir eine blöde rote Kappe auf, spring da rum und tu so, als wäre der Messias auf Erden gekommen, wie ja, du es eben formuliert hast. Und das ist unwürdig. Tut mir leid, das finde ich unwürdig. Und das ist eine Analyse der Lage, zunächst zu sagen, es herrscht in der AfD und weiten Teilen der deutschen Rechten keine nüchterne Analysestimmung vor. Mit leichter Freude, die ich auch empfinde über das Ganze, selbstverständlich, sondern es herrscht eine euphorische bis hysterische Stimmung vor, die mich sehr kritisch stimmt.
Ja, es ist ein Rausch. Und im Rausch ist es immer schwierig für die, die nüchtern sind. Jeder kennt dasselbe, wenn alle um einen rum besoffen sind.
Komisch, dass man mal auf der Seite steht.
Ist der Nüchterne der Spielverderber. Ne? Ja. Aber wir haben ja jetzt mehrfach betont, wir betonen es jetzt noch ein letztes Mal, natürlich gibt es große Gründe zur Freude.
Absolut.
Aber es gibt eben auch viele Gründe, die Freude ein bisschen einzubetten in ein Gesamtbild. Mhm. Und zu dem Gesamtbild gehört es, was du als erstes angesprochen hast, dass natürlich Chrupalla und oder Weidel, in dem Fall war es Tino Chrupalla, dorthin reisen sollten, auch Kontakte knüpfen. Und es war ja auch symbolpolitisch wichtig. Ich habe heute im Podcast gehört bei Ronsheimer und Piatow, glaube ich, also die beiden Springer-Journalisten, die dann entsetzt waren, dass Chrupalla der ranghöchste deutsche Politiker dort war. Und das sind Zeichen, die kann man setzen, die werden dann diskutiert, man ist im Gespräch, die Leute verzweifeln, das ist gut. Aber so wie du es gesagt hast, die zweite, dritte, vierte Reihe muss nicht auch noch hinpilgern. Vor allem nicht, und das ist, glaube ich, das Zentrale bei diesem Kritikpunkt, vor allem darf es nicht so devot wirken.
Genau.
Wenn man ohnehin schon aus einem Kontext kommt, in dem die Vasallenrolle kritisch diskutiert wird. Ich glaube, Björn Höcke hat es in der Rede mal gesagt, aber auch andere Parteien, wie zum Beispiel Oskar Lafontaine und Wagenknecht fürs BSW, haben ja immer wieder diese Vasallen-Thematik problematisiert, auch mit guten Argumenten gefüttert. Und wenn man das schon ist und wenn man eine Partei vertritt, die wiederum ein Milieu vertritt, nämlich das patriotische deutsche Milieu, das im Endeffekt einen Begriff wie Souveränität ganz nach oben setzt, nämlich die Souveränitätsrückgewinnung für Deutschland als Subjekt der Geschichte und nicht nur als Objekt der Geschichte, als Gegenstand, der hin und her gestoßen wird. Wenn man derlei ernst nimmt, und ich hoffe sehr, dass deutsche patriotische Politiker es ernst nehmen, dann ist es natürlich nicht statthaft, wie eine Art Fellow Traveler dahin zu reisen, groupie-mäßige Verhaltensweise an den Tag zu legen, im Merchandise-Shop der Trumpisten seine Mandatsträger-Gehälter auszugeben und dann noch so zu tun, als ob das die Norm wäre. Und das ist mir auch etwas unangenehm aufgefallen. Ich betone nochmal, das ist was ganz anderes, Termine zu pflegen.
Ne? Richtig, richtig.
Kopala hat dann, habe ich gesehen, bei X, hat dann auch Termine gehabt bei Politikern, die dort auch einflussreich sind, auch für die amerikanisch-europäischen Beziehungen. Das ist konstruktive Vernetzungsarbeit. Absolut. Das ist aber nicht dieses Selfie-Tum.
Ich kritisiere nicht mal unbedingt, dass Leute dorthin geflogen sind.
Nein. Zumal, muss dich unterbrechen, auch wenn du danach wieder mir 2 Stunden lang das vorwerfen wirst.
Ja.
Oder 2 Tage, besser
sehr
gesagt.
Gerne. Sehr gerne.
Aber Chrupalla hat das ja auch, muss man wirklich sagen, wir kritisieren ja auch viel, also müssen wir auch loben. Chrupalla hat das ja auch tatsächlich eingebettet in Standpunkte, in Interviews, sowohl mit Staatsfunk als auch mit alternativen Medien, wo er dann eben ganz klar gemacht hat, dass das nicht seine eigene Friedenspolitik, wie er das nennt, aufweichen soll, dass Deutschland eben souverän sein muss, dass Deutschland auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten argumentieren muss, dass man in diesem Zuge aber eben auch zum neuen Präsidenten gute Kontakte braucht, dass man Gesprächskanäle braucht. Klar. Und wenn Scholz, Merz und Co. eben Anti-Trumpisten sind, dann steht es einer der größten deutschen Opposition natürlich zu, andere Wege zu gehen. Das finde ich super.
Finde ich auch gut, ja.
Wir dürfen aber eben das nicht verwechseln mit all diesen Fellow Travelers, die da wirklich hinreisen, wie Groupies sich verhalten. Ich habe bei bestimmten MDBs in Berlin auf Instagram und überall, das war nicht ein Selfie, nicht 2, das waren 10. Und vor allem dazu noch diese Atmosphäre, die da erzeugt wird. Ja, also richtig. Du hast, glaube ich, Taylor Swift-Konzert gesagt, ne? Ja. Genau so ist es. Als ob man jetzt den Stars hautnah kommt. Und selbst wenn man so fühlt, wohlgemerkt, ich lehne das zutiefst ab, ideologisch, aber auch ästhetisch und habituell. Aber selbst wenn man innerlich so ergriffen ist vom Trumpismus, von der Ästhetik der US-Konservativen, der Grand Old Party, selbst wenn man endlich mal zu sich selbst kommen darf, als Transatlantiker, der sonst sich vielleicht nicht so offen outen darf, dann mache ich das doch nicht multimedial. Ja. Ich zeige doch nicht, dass ich glücklich bin als Vasall, jetzt mal sehr polemisch gesagt und zugespitzt gesagt, dass ich als Vasall bei denen endlich mal Bittsteller sein darf und Gast sein darf, die ansonsten eher über mich fremdbestimmen.
Das Herrchen hat mich gelobt, ich habe den Knochen gebracht.
Genau.
Also das ist natürlich eine absolute Überspitzung.
Ja.
Aber es geht ja noch weiter. Dann gibt's Selfies mit Nigel Farage. Schrecklicher Typ.
Den Musk eigentlich ja komischerweise angezählt hat.
Dann gibt's so aus der Ferne Fotos von Le Pen. Marion Maréchal. So von wegen, guck mal, da vorne läuft die. Wenn du dich selber auf einer Augenhöhe begreifst, und das musst du, zumal du ja größer bist als Nigel Farage in England, also in Großbritannien, wenn du denen hinterher rennst, wie du sagst, wie Taylor Swift oder wie so Fans, wie wirkt das denn? Und ich kritisiere nicht mal, dass Leute dorthin geflogen sind, wenn ein Jan Wenzel Schmidt, wenn ein Damian Lohr unbedingt meinen, sie müssen dorthin fliegen. Das kann man konstruktiv machen, man kann einen Filmer mitnehmen, man kann sagen, heute haben wir einen Termin, heute sind wir in dem Büro, heute sind wir da, heute geht's um Damian Lohr, heute geht's um Rheinland-Pfalz hat die meisten oder mit die meisten US-Kasernen gehabt, hat sie heute immer noch. Ich spreche mit XY darüber, wie es in Zukunft in diesen Kasernen weitergehen soll, wie kann man die einbinden, warum müssen die weg, was auch immer.
Also es gab ja auch dort einen Mord zum Beispiel eines US-Soldaten.
War ein Riesenthema übrigens.
War ein Riesenthema, ne? Ja.
Hätte man ansprechen können. Ja. Hätte man ansprechen können. So. Und einfach, selbst wenn man eine Begeisterung dafür pflegt, und das kann man einigen dort unterstellen, weil ich eben auch weiß, dass die persönlich mit den USA viel anfangen können, zumindest auch mit der Kultur, wenn man das so nennen will. Und dann kann man Reisevlog machen, kann man Filme mitnehmen. Aber dann vermittelt man zumindest den Eindruck einer Arbeitssitzung und einer selbstbewussten Vertretung. So absurd das auch
und
sein
eben
mag.
Nicht, und eben nicht einer Pilgerreise.
So absurd das auch sein mag, weil man spricht eben mit den USA im weitesten Sinne. Ja. Und man ist halt ein kleines Licht.
Ja.
Und aber so wirkte es. Auch die Beatrix von Storch, die hat, glaube ich, so
Selfies
in der Masse so gemacht.
Ja, das war
das Schlimmste. Das wirkte wirklich jetzt wie Rentner ist auf einem Konzert. Also so guckt mal, wie viele Menschen hier sind, was für eine gute Stimmung hier ist.
Mich haben diese Storchbilder auch daran erinnert, wenn man so Werbung sieht von so AIDA-Kreuzfahrten für ältere Leute, die dann irgendwie so, jetzt sind wir in Barcelona. Ah, da ist der Strand Barceloneta, guck mal her, hier bin ich mit meinem Ehemann. Und dann noch so ein Sommerhut auf. Und bei ihr ist es kein Sommerhut, sondern eben die Maga-Cap. Aber abseits der Polemik. Und abseits auch von Trump und abseits der US-Reisen.
Ja.
Das verrät eben einiges über Selbstwertprobleme. Das ist im Übrigen, auch wenn ich mich da jetzt doppelt unbeliebt mache, das ist im Übrigen auch vergleichbar, nicht gleichzusetzen, aber vergleichbar mit den ehemaligen Russlandreisenden in der AfD.
Richtig.
Da haben sich auch nicht alle falsch verhalten, aber doch bei einigen war es so, dass man anhand der Fotos, die sie gepostet haben, wohlgemerkt selbst gepostet haben, also offensichtlich haben sie es dann nicht mal kritisch reflektiert oder selbst reflektiert, hat man das Gefühl vermittelt bekommen als Medienkonsument, der auf seinem Smartphone diese Bilder angezeigt bekommen hat, dass sie einfach dankbar waren, jetzt was zu sein, was sie zu Hause nicht sind.
Ja.
Ob das die Wahlbeobachtung auf der Krim war, ob das Besuche in russischen Wirtschaftseinrichtungen waren, ja, in Parlamenten und so weiter und so fort, muss ich nicht alles aufzählen. Da hatte man immer das Gefühl, wow, guckt mal her, nach Hause, das Bild nach Hause, guckt mal her, ich bin jetzt wer, ich darf jetzt hier mitspielen.
Ja, 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 ja,
und das ist unsouverän und noch schlimmer, es zeigt eben, und das ist eben auch die Frage, sowas wird ja nicht nur beobachtet von uns, die wohlwollend kritisieren, also die konstruktiv kritisieren, damit es besser wird, sondern das beobachtet ja auch der politische Gegner, Geheimdienste, ausländische Kräfte und so weiter und so fort. Und was sagt das, egal ob in Russland oder in den USA, ich möchte eine gewisse Äquidistanz zumindest aufbauen, was sagt das über die Leute aus Sicht der Gegner? Wie leicht sind die zu haben? Also das heißt, wie leicht sind die auch, wenn es drauf ankäme, wie leicht wären die vielleicht auch zu kaufen?
Zumal als Anti-Establishment-Datei, Partei, die immer wieder behauptet, die anderen sind käuflich und wir nicht.
Genau.
Und ich will mal eine Sache ansprechen, die ich nicht auf dem Zettel hatte, aber die mir einfällt, wo du jetzt diesen schlauen Gedanken formuliert hast. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort mit zweierlei Maß messen. Und hier sind wir nämlich an einem ganz interessanten Punkt. Du hast das Wort Äquidistanz schon verwendet. Als diese aus meiner Wahrnehmung heraus eher devoten Reisen nach Russland stattgefunden haben, die man eher versucht hat, so ein bisschen zu verstecken, die aus meiner Sicht auf eine gewisse Art und Weise auch Fremdscham ausgelöst haben, aber die immer eher wirkten wie so ein, irgendwie noch anders gewirkt haben. Man ist da nicht so selbstbewusst hingefahren, sondern man hat irgendwie
verschämt
hingefahren und hat gesagt, wir gucken mal, wie die Partei reagiert. Da gab es einen unfassbaren Aufschrei innerhalb der Partei.
Ja.
Da wollte man die Leute entfernen. Da hat man die Social Media Posts gelöscht. Da hat man gesagt, das geht überhaupt nicht. XY sind nach Russland gefahren. Die Russen haben die Ukraine angegriffen. Da hat man wirklich, und da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber da waren einige dabei, die jetzt auch mit in den USA waren, die auch Ukraine-Hilfe geleistet haben, freiwillig, die da richtig um sich geschlagen haben, die gesagt haben, das geht überhaupt nicht.
Die Russenknechte.
Die Russenknechte müssen raus, ist das peinlich. Genau solche Stimmen gibt es hinsichtlich Trump gar nicht. Mir ist keine einzige, ich sage es nochmal, keine einzige Stimme aus der AfD bekannt, öffentlich, intern ist was anderes, die eine Kritik an diesen Fahrten geübt hätte.
Ja, und das liegt natürlich an diesem Partyrausch. Das habe ich ja vorhin kurz.
Das liegt doch an der Stellung.
Aber ja, das liegt an der Stellung. Also erstens muss man sagen, die AfD ist eben immer noch, und auch das kann man einigermaßen objektiv so feststellen, die AfD ist eben immer noch eine Westpartei. Eine transatlantische Partei, aber das Transatlantische jetzt nicht im Sinne von Baerbock, Habeck und Friedrich Merz, sondern eher in so einer Sehnsuchtstransatlantismus. Damit bezeichne ich letztendlich eine Haltung oder eine Gesittung, die darstellt, man wäre gerne mit den Amis gut, mit konservativen Amis, aber das geht eben momentan nicht, weil es halt Globalismus und bla bla bla. Das ist so eine Art Sehnsucht. Und diese Sehnsucht wird jetzt letztendlich durch Trump und Musk oder durch ihre anti-woke Wende im Kleinen, die für viele Leute eine Wende im Großen ist, wird das eben so abgebildet. So nach dem Motto, jetzt geht es los. Und das meinte ich ja damit, die verschämten oder versteckten Transatlantiker dürfen jetzt auch offener sein.
Ja, da würde ich in zwei Lager teilen wollen. Es gibt die tatsächlichen Transatlantiker, die wirklich davon überzeugt sind. Also die auch schon vor ihrem Engagement in der AfD, beispielsweise auch teilweise über christliche Kanäle, aber nicht nur, über wirtschaftliche Kanäle, immer schon wirkliche Transatlantiker sind. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen polemisch werden, auch wissen, was das Wort bedeutet.
Ja.
Dazu zählt natürlich jemand wie Beatrix von Storch beispielsweise. Ne? Das sage ich ganz wertneutral. Sie ist eine Transatlantikerin, das würde sie vermutlich auch sagen. Gar kein Problem für sie. Ne? Und dann gibt es aber die Leute, die eher so im Rausch sind. Also die sagen, nehmen wir mal Christina Baum zum Beispiel. Ich glaube, die hat relativ wenig mit den USA zu tun. Die pocht immer wieder auf dieses Thema Friedensvertrag und so weiter, wovon man halten kann, was man will. Aber es ist so, der ich wirklich abkaufe, zu sagen, ich bin da mal hin, weil da ist ein riesiger Hype, ich will mir das anschauen, finde ich auch nicht gut. Aber das sind zwei verschiedene Fraktionen.
Und ich muss nochmal unterbrechen, sie hat auch eine Sach- und Fachebene insofern, als dass, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sie auch stark abfährt auf diese US- in den USA beheimatete Corona-kritische Bewegung,
ja,
mit der sie auch Kontakt hat und ja, mit der sie sich jetzt mit einigen Köpfen getroffen hat.
Ja, zumal, genau, zumal
das ist auch schon eingebettet. Zumal auch,
ja, dieses Thema Gesundheitspolitik,
genau,
dass man und so weiter.
Genau, Kennedy, das ist eingebettet sozusagen in eine politische Sachfrage. Ich würde auch ja, jetzt nicht die einzelnen Reisenden bewerten wollen, nee, sondern es geht nee, um ja, uns geht es ja um es das geht Phänomen.
Zwei Milieus.
Genau, ja, und da wollte ich eben noch den zweiten Punkt machen. Der zweite Punkt, und den hat Julian Reichelt ja abgesprochen mit diesem, der freie Westen ist zurück. Wir haben es eben bei, nicht nur bei den Reisenden, sondern vor allem auch bei vielen Daheimgebliebenen, die aber diese Reisen bejubelt haben, haben wir es eben auch zu tun mit Westlern.
Ja.
Die
ja, ja,
eben, genau, du hast vorhin das Jahr 2015 genannt, die zum Beispiel 2015 dazukamen durch die Kritik an Merkel, durch die Kritik am Merkelismus und die aber Fleisch vom Fleische eigentlich sind, der alten Christdemokratie zum Beispiel, die immer Altparteien gewählt haben, die auch im Gedankenkosmos der Christdemokratie stecken, aber jetzt eben einzelne Zuspitzungen des linksliberalen Wahnsinns umkehren wollen, die ansonsten aber kein weltanschauliches, kein politisches und kein historisches Bewusstsein haben.
Ja.
Das heißt, die lange Geschichte des Globalismus, die lange Geschichte des Amerikanismus, der Re-Education, der Umerziehung der Deutschen ab 45, die natürlich schon lange vor 45 konzipiert war, ganz zu schweigen von Dingen wie Dresden, 45, Rhein-Wiesen-Lager, das spielt alles gar keine Rolle, ist auch nicht das Entscheidende alleine, ne? Weil
ja,
das ist ein Baustein, die Geschichte ist aber nicht alles, wir leben 2025, aber all das zusammengenommen zeigt eben, dass hier kein politisches Bewusstsein dafür vorherrscht, dass wir eben eigentlich ja einen deutschen und europäischen Standpunkt vertreten müssten, der aber eben, und das auch das fehlt mir noch im AfD-Diskurs, der aber eben klar sagt, Trump ist vielleicht gut für Amerika, aber Trumps Interessen sind eben nicht a priori deckungsgleich mit unseren Interessen. Unsere Interessen können auch mit Trumps Interessen kollidieren. Aber wir, zum Beispiel kann man dann hinzufügen, aber wir respektieren Trump dafür, dass er für sein Volk, beziehungsweise muss man da eher sagen, für seine Bevölkerung, dass er für seine Bevölkerung eben das Beste rausholen will.
Ja,
dass,
man,
er sagt,
ja,
America,
ja,
first,
ja,
dass er sagt,
ja,
wir wollen uns great again machen. Dass er sagt,
genau,
dass er sagt, unser Geld für unsere Bürger. Dass man eben sagt, es gibt hier Parallelen. Aber man darf sich eben keine Illusionen machen. Und diese Illusionen werden aber gemacht, weil eben viele, viele, viele Mandate im Kopfe einfach nur rechte Christdemokraten sind. Das heißt, sie sind einfach, sie hinterfragen die Paradigmen, die wirklich die Fundamente nicht, weil sie selbst auf Basis dieser Fundamente ihre politischen Gehversuche betreiben.
Ihr ganzes Leben ist geprägt vom amerikanischen Denken, weil das deutsche Denken geprägt ist von der amerikanischen sogenannten Kultur.
Ja.
Und das wird nicht kritisch hinterfragt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere lacht und sagt, was soll der Begriff Globalismus denn sein? Was soll denn One World sein? Wir gehören als Bundesrepublik Deutschland ganz selbstverständlich zum Westen, sogar zum Wertewesten. Wir gehören zur NATO und die Amerikaner sind unsere Verbündeten.
Die Amerikaner sind vor allem auch, die haben, besitzen sozusagen eine Richtlinienkompetenz.
Ja.
Das heißt nicht, dass die zum Kanzler gehen und sagen, du machst das mal so, so und so. Aber sie haben eine politische Richtlinienkompetenz, eine kulturelle, sie haben mittlerweile auch eine, also was heißt mittlerweile, sie haben eine ökonomische und so weiter und so fort. Und das fehlt eben. Also da, wo die Leute ganz schnell sagen, wir dürfen keine Russenknechte werden, dort findet keine kritische Auseinandersetzung mit dem grundlegenderen Problem statt, dass wir eigentlich Knechte Washingtons
ja,
sind, was jetzt sehr populistisch klingt, was aber einen ja, Wahrheitskern eben hat.
Ja, zumal du musst doch auch mal, du musst doch auch erkennen, oder wir müssen das nochmal erwähnen, dass alle immer gesagt haben, der Putin, und da sind wir ja beim Punkt, Putin ist ja genauso anti-woke wie Trump.
Ja.
Also, dass in Russland man dürfte sogar sagen, in Russland wird mit Homosexuellen möglicherweise anders verfahren als in den USA. Egal, wie man das jetzt finden mag. Aber da gibt es eine relativ restriktive Politik gegen solche Dinge. Ne? Ganz wertfrei gesagt. Und wenn jetzt einer sagt, da gibt es auch keine Transenpropaganda. Also viele fanden ja das an Putin auch gut, zu sagen, das Gleiche, was sie jetzt an Trump gut finden, diese Anti-Woke-Agenda. Da haben dann viele gesagt, ihr glaubt doch nicht, dass der Putin was Gutes für Deutschland will.
Der will für Russland was
Gutes. Der will was für Russland. Und bei Trump ist das vollkommen vergessen. Da sagen die Leute plötzlich, so ein entscheidender Punkt ist aber, und den müssen wir schon erwähnen, und der hat auch einen Wahrheitskern. Natürlich kehrt mit Trump im Gegensatz zu Putin, weil natürlich die ganzen Tech-Unternehmen überwiegend in den USA sitzen, die Hoffnung zurück, und das ist durchaus eine Hoffnung, dass die großen Spieler auf dem Tech-Markt, YouTube, Google, ne, vieles Facebook, gehört zusammen
Meta.
Und so weiter, aber wir, genau, Facebook, Meta, Instagram, was da alles dazugehört, dass die rechte Positionen durch Trump, durch die Annäherung an Trump wieder zulassen. Das ist ja auch, das kann man glaube ich wörtlich sagen, eine der großen Hoffnungen beispielsweise von Martin Sellner, die ich grundsätzlich gerechtfertigt finde. Also zu sagen, natürlich wäre es auch für 1% ein großer Gewinn, wir könnten wieder auf Facebook werben, wir könnten wieder auf Google werben, wir könnten wieder bei YouTube sein, können wir alles nicht. Wir könnten wieder bei Instagram sein, wir sind überall gesperrt. Nirgendwo können wir uns bewegen. Unsere Bewegungsfreiheit wurde extrem eingeschränkt. Auch die von Martin Sellner, der Identitären Bewegung, teilweise der AfD, wurde eingeschränkt. Und dass das wiederhergestellt wird, das ist eine Hoffnung, die man, glaube ich, an Trump richten kann, im weitesten Sinne, die gerechtfertigt ist. Das ist aber ein Punkt. Das ist ein Punkt, den man herausheben kann und den ich akzeptiere, erstmal akzeptiere. Man darf natürlich, aber das werden wir an anderer Stelle nochmal eingehen, da besprechen sich auch die Frage stellen, was es bedeutet, wenn die großen Philanthropen dieser Welt, Stichwort Bill Gates, Stichwort Mark Zuckerberg, auch Stichwort Elon Musk, man darf sich mal über sein Privatleben, die Namen seiner Kinder und die Ethnie seiner Familie informieren. Tut mir leid, wenn ich das so deutlich sage. Wenn die plötzlich ihr Gesicht wechseln und sagen, oh, vorher fand ich Biden gut, jetzt finde ich Trump gut. Kann sich jeder selbst die Frage stellen, wie sowas kommt. Es wird wohl nicht das überzeugende Wesen und die guten Argumente gewesen
genau,
sein.
Genau, und genau deswegen müssen wir ja auf die Ambivalenz dieses neuen Trump und Musks Erfolgszuges ansprechen. Bitte. Weil nach dem Rausch kommt immer der Kater.
Ja.
Und viele derer, ja, in unserem Alter vor allem, viele derer, die jetzt eben besoffen sind vor Glück, werden irgendwann aufwachen, wenn sie eben merken, oh, okay, Globalismus hat jetzt mal von linken Modus auf einen moderat Mitte-Rechts-Modus umgeschaltet. Der Punkt ist ja auch der, bei Trumps Inauguration, hinter ihm stand Zuckerberg, Musk, Jeff Bezos und solche Leute. Ne? Also wirklich die Charaktermasken des wirklich des Großkapitals.
Ja. Und, jetzt hast du es gesagt.
Ja, aber das ist ja wirklich interessant, weil natürlich lässt sich auch ein Zuckerberg davon anstecken, wenn er sieht, okay, auf X zum Beispiel werden jetzt Community Notes platziert, statt irgendwie ideologische Korrekturen oder Zensuren.
Genau. Ja.
Natürlich sieht ein Zuckerberg, dass es ihm auch was bringt, wenn er jetzt sagt, ey, ich war schon immer für Free Speech, war so, das Woke reduzieren wir jetzt runter. Das finde ich auch gut und das meine ich mit Ambivalenz. Also es hat auch erneut wiederum in der Analyse einen Doppelcharakter. Wir müssen natürlich alle Schritte von Trump, die positive Rückwirkungen auf Deutschland, auf Europa und auch auf den kollektiven Westen haben, muss man positiv einordnen, sofern es positiv ist. Man oder darf
zumindest
aber,
die Hoffnung daran richten. Oder,
ja, man darf auch in einem gewissen Maße Hoffnung aufrichten. Aber man darf eben nicht dann die anderen Seiten ausblenden. Und man sollte sich schon auch andere Fragen stellen. Also das heißt, wollen wir überhaupt, dass eben eine Gruppe von 5, 6, 7, 8 Tech-Milliardären mehr Verfügungsgewalt über die Völker besitzt als die Völker selbst?
Zumal nicht mal zu kritisieren, dass sie diese Verfügungsgewalt haben.
Und gerade als eine Partei wie die AfD, die von Souveränität spricht, von Meinungsfreiheit, von dem Volk, das wieder sozusagen regieren soll, statt den Eliten.
Ja.
Und dann jubelt man Musk, Zuckerberg, Bezos und Trump zu. Also ich will damit sagen, dieses Anti-Eliten-Narrativ geht ja völlig verlustig, wenn man den Eliten bei dem ersten Finger, den sie uns reichen, direkt devot entgegenjubelt.
Ja, danke Herr Stöcker für Ihre Spende.
Ja, wobei der war, glaube ich, gehört,
das ist, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen polemisch.
Wir können uns keinen Stöcker-Millionär vergleichen mit diesen krassen
Multimillionären. Können wir nicht, aber es schlägt für mich alles in die gleiche Kerbe. Du kannst doch nicht sagen, ich trete für das Volk ein. Und da ist man leider so ein bisschen in dieser Wagenknecht-BSW-Position und dich jetzt gemeinsam mit den Tech-Milliardären lustig machen über die Woken.
Ja, es geht ja noch weiter. Es geht noch weiter. Man könnte, aber das findet ja nicht statt. Man könnte sich bei Musk, ich habe letztes Jahr, ich glaube zu Ostern, habe ich die Musk-Biografie bekommen. Wenn ich da meine wie nennt man das, Post-its, also diese Farbzettel, wo es um Transhumanismus geht, wo es um Dinge geht, die eigentlich aus konservativer Sicht, aus einer wirklich auch volksverbundenen Sicht, aus einer familienorientierten Sicht. Ich meine, Musk hat irgendwie 9 Kinder von 11 Frauen oder andersrum, ne?
Ja, aber die Hälfte irgendwie adoptiert oder
ja, so. Ja, also es ist, man soll nicht in den Purismus verfallen, aber man darf eben auch nicht den Kontext ausbetten. Und Musk, aber auch Bezos und Zuckerberg und Co., aber auch Trump, haben vor allem nackte Geschäftsinteressen.
Ja,
Interessen, klar, ihr Kapital zu vermehren. Und denen ist ehrlich gesagt relativ egal, ob wir dafür kämpfen, dass unser Volk als deutsches Volk, dass die europäischen Völker als europäische Völker erhalten bleiben. Es kann sein, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Interessen konvergieren, also sich überschneiden und zusammenlaufen.
Was teilweise jetzt der Fall ist,
wo es um die Entwokeness-Bewegung geht. Aber wenn diese Entwokeness-Bewegung ausläuft, dann werden wieder die Widersprüche und die Antagonismen offen zutage treten. Und jetzt befürchte ich eben, dass eben sich dessen viele derer, die sich jetzt in den Rausch selbst hinein katapultiert haben, dass die sich dieser Problematik nicht bewusst sind oder aber erst bewusst werden, wenn es schon zu spät ist, weil man dann wieder messianische Erwartungen in Projekte von außen gesetzt hat, für die man eigentlich eine vernachlässigbare Größe von einer Irrelevanz ist, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Mode aus dem Discounter ist von gestern. Wer wirklich aus der Masse hervorstechen will, trägt ein T-Shirt von Wolf PMS oder 1%. Hochwertig hergestellt, patriotisch und schön anzusehen. Das und noch viel mehr findet ihr unter www.1%-versand.de.
Es ist die Frage danach, um es polemisch oder etwas übertrieben auszudrücken, ob Trump nicht einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, um jetzt mir an Faust zu erinnern, gewissermaßen, ja. Denn ich habe die Befürchtung, dass man von rechts, um in Anführungszeichen Minimalziele, und diese Minimalziele können für uns aktuell natürlich wie absolute Maximalziele wirken, das vorläufige Ende der Migration ist natürlich nun ein Minimalziel für uns, aber es ist aktuell natürlich ein undenkbarer Schritt. Das ist mir klar. Also wenn jetzt sozusagen die Wahl von Trump in den nächsten 5 Jahren bewirkt, dass auch in Deutschland erstmal ein Migrationsstopp stattfindet, dann ist das für viele derer, die jetzt im Freudentaumel sind, vermutlich sogar ihr Maximalziel ihres Lebens. Mehr wollen die vielleicht gar nicht. Das ist auch alles erstmal okay. Man kann auch nicht von jedem erwarten, dass er, und da trete ich mal doch schon in so einen etwas arroganten Modus ein, bestimmte Dinge weitergehend hinterfragt haben. Dass aber der freie Markt immer korreliert mit der Wokeness oder dass es da ein Wechselverhältnis gibt, dass Freiheit des Marktes auch immer Freiheit des Individuums bedeutet. Und die Freiheit des Individuums auch bedeutet, dass ich mich natürlich als Frau verstehen kann mit einer Perücke. Ja. Und dass auf einem freien Markt es am Ende keine Geschlechter mehr gibt. Dass das alles in einem großen Zusammenhang steht, das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Darüber könnten wir Stunden sprechen. Es ist alles niedergeschrieben. Wenn ich Eigenwerbung machen darf gegen den Liberalismus, Alain de Benoist, Jung Europa Verlag, 30 Euro, dröselt das auf. Und man muss nicht mal Benoist als ganz eindeutigem Anti-Amerikanisten folgen, zwingend, um zu erkennen, dass die grundsätzliche Lebensgestaltung eines Elon Musk und das Verständnis von Familie, von Volk, von Gemeinschaft, mit dem, was wir darunter verstehen, überhaupt nicht zusammengeht. Und da in Zuckerberg und in Bezos, wenn ich die Namen schon ausspreche, in Bill Gates vielleicht noch, der jetzt auch angeblich begeistert ist, da muss ich mir doch bei aller berechtigten Hoffnung, dass die sozialen Medien für uns in einem gewissen Zeitfenster wieder freier werden, und das sollte man auf Teufel komm raus nutzen, dass man sich die Frage stellen muss, wie es sein kann, dass man auf einmal innerhalb von einer Woche auf der gleichen Seite steht wie die großen Philanthropen dieser Welt. Ja, also diese Frage muss man sich schon stellen. Und ja, da muss man sehr lange drüber nachdenken.
Ja, aber man ist halt, das ist halt so die Sehnsucht der Machtlosen. Wenn man eben von den Großen immer nur das Negative sozusagen verabreicht bekommen hat und jetzt auf einmal hat man die Chance, zu den Großen zu gehören, oder aber von den Großen zumindest geduldet zu werden, dann ist das eben so eine Art, so eine Sehnsucht, die da erfüllt wird oder die zumindest vorgibt, erfüllt zu werden. Und ich glaube auch, dass dass wir dieses Julian-Reichelt-Problem hier wieder haben, das sind ja alles Produkte des Westens. Ne? Also diese großen Konzerne, auch diese Monopolisierung auf 4, 5, 6 große Spieler. Das ist so lustig. Nationalliberale aller Zeiten waren immer gegen Monopolbildung. Von wegen wollten die Freiheit der Kleinen, wollten Konkurrenz und Wettbewerb. Und jetzt auf einmal jubeln sie Leuten zu, die das Oligopol, also die Oligarchisierung, die Herrschaft der wenigen, die Herrschaft der Besitzenden sozusagen perpetuieren. Und die das aber jetzt eben etwas rechts ausstaffieren statt linksliberal. Ja.
Wie es halt gerade passt, ne?
Genau, und das ist der erste Punkt, den man betonen muss. Der zweite Punkt ist der, wir müssen eben die Westextremen, also die wirklich überzeugten Anhänger eines sogenannten Freien Westens, die müssen wir eben beim Wort nehmen, wenn ein Ulf Poschardt und all die anderen, wie sie alle heißen mögen.
Weltchefredakteur gewesen,
Na jetzt der Herausgeber von Welt N24
und allem. Ich glaube nicht, dass ihn jeder kennt, deswegen
so. Also die sozusagen die nicht woke Koryphäe des Axel Springer Imperiums in Deutschland. Ja. Transatlantisch, deutschkritisch und so weiter und so fort. Aber trotzdem von AfD dann permanent geteilt bei X und überall. Aber das ist auch so eine merkwürdige Besonderheit, dass man immer Axel Springer einerseits kritisch sieht, weil sie auf die AfD hauen, aber andererseits
ist doch der gleiche Phänomen.
Aber was ich sagen wollte, ganz kurz nur, der Punkt ist der. Der freie Westen basiert auf dem freien Warenverkehr, auf dem freien Kapitalverkehr und auf dem freien Verkehr von Personen, von Individuen. Ja. Das heißt, auf Deutsch gesagt, auch von freier Migration. Und man kann jetzt eben nicht einerseits sagen, man möchte den freien Westen mit seinen interventionistischen Kriegen, mit seinen Migrationsströmen, mit seiner Reduzierung des Menschen auf einen Marktteilnehmer, mit seinem nackten und puren Ökonomismus, mit seiner Überwindung von Familie, Volk, Vaterland, Tradition, Gemeinschaft und so weiter und so fort, wir kennen das alle. Man kann diesen freien Westen, der all das vernichtet, was uns wert ist, der die Auflösung aller Dinge betreibt und so weiter und so fort, man kann nicht einerseits diesen freien Westen hochleben lassen und andererseits dann gegen die Wokeness operieren. Das kann man schon, aber es ist nicht nachhaltig, es ist nicht stringent.
Ich glaube, dass viele Transatlantiker und viele Wähler auch, die keine Transatlantiker per se sind, die überhaupt nicht wissen, was der Begriff vielleicht bedeutet oder damit nichts verbinden, dass die diese Tech-Milliardäre und auch die amerikanische Millionärsoberschicht leicht verwechseln mit dem klassischen Abziehbild des deutschen Unternehmers der 80er Jahre. Da sind wir vielleicht wieder bei Winfried Stöcker, dem ich jetzt vielleicht ein bisschen Unrecht getan habe. Mich kotzt aber einfach nur dieses Jubeln über diese Großspenden an. Das finde ich irgendwie eklig. Aber sei es dahingestellt.
Vor allem, wenn man immer gesagt hat, guckt mal her, SPD, FDP, CDU und Co. kriegen hier die ganzen Millionen von den liberalen oder linksliberalen Bonzen oder von den linken Bonzen, wie es dann heißt. Aber kaum kriegt man mal selber endlich so eine Spende, jubelt man. Es ist immer eine Frage auch der PR, Kommunikation und vor allem, wie verkaufe ich Dinge nach außen.
Die AfD wirkt für mich einfach gerade, und vielleicht bin ich da sehr streng, aber sie wirkt für mich wie so ein unterwürfiger Haufen. Sie wirkt nicht wie eine, und das sollte sie sein, unversöhnliche Partei. Immer versöhnlich zum Volke. Jeder, der sich geirrt hat, darf zurückkommen. Wir sind ein Volk. Jeder hat seinen Platz. Leiste ab bitte für deine SPD-Vergangenheit und komm zu uns. Meinetwegen bin ich auch kein Fan von, aber lass noch mal außen vor. Grundsätzlich jeder kleine Mann, in Anführungszeichen, hat die Chance, auf den rechten Weg zurückzukehren.
Ja.
Aber diejenigen, die bewusst handelten, um sich zu bereichern, auf Kosten des Volkes zu bereichern. Stichwort auch Corona-Krise. Das Schlimme ist, dass die jetzige AfD-Führung noch jedem, und ich sag's jetzt mal ganz krass, Volksverräter die Hand reichen würde, solange er signalisiert, endlich wieder an Bord zu sein. Da würde irgendeiner, der sich an der Corona-Krise bereichert hat, der gegen die AfD geschossen hat, der jahrelang Erzfeind war, der würde noch am Ende mit offenen Armen empfangen, wenn er sagt, ich habe mich geläutert und ich bringe 3 Millionen mit. Vielleicht bin ich da jetzt ungerecht, ich weiß, das ist überspitzt und das ist hart, aber diese Unversöhnlichkeit gegenüber dem Establishment, und da sind wir auch beim Punkt Axel Springer, wenn dieser Poschardt sich morgen entscheiden würde, die AfD doch gut zu finden,
die Leute würden ihm zu Füßen
liegen.
Auch vergessen, dass er 20 Jahre lang medial Politik letztendlich gemacht hat, auch gegen deutsche Interessen etc.
Ja.
Mit gutem Gewissen dabei.
Und ich sage dir, die Leute wissen das.
Die wissen, ja.
Die riechen auf 100 Kilometer, ob einer so in den Raum reinkommt, mit gesenktem Kopf und die Hand gibt wie so ein Waschlappen, oder ob der Selbstbewusstsein hat. Und diejenigen, die selbstbewusst, Alice Weidel hat lustigerweise Selbstbewusstsein. Ja. Ich halte diese Mastgeschichte für einen kleinen Ausfall, halte sie aber grundsätzlich schon eher für jemanden, der weiß, auf welchem Parkett sie sich bewegt. Andere hingegen nicht. Und da sind wir beim Punkt, den wir hauptsächlich besprechen wollten. Benedikt, wir sind auch bei fast 50 Minuten. Beim Punkt Melonisierung, beim Punkt News.
Ja.
Da sind wir bei einer ganz entscheidenden Sache. Die AfD hat sich aktuell News, ich denke, jeder sollte wissen, was NIOS ist, müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, NIOS als offiziellen Kooperationspartner auserkoren, das ist mein Eindruck. Übel ist das natürlich für die junge Freiheit, die ich nicht mag, aber die zumindest einen, glaube ich, 20 Jahre oder länger?
40 Jahre.
40 Jahre Kampf geführt hat, das darf man schon sagen, Kampf geführt hat gegen die Mühlen des Systems, auch wenn sie selber gerne zum System gehören möchte, Dieter Stein, brauchen wir nicht lange drüber sprechen. NIOS hat aber innerhalb einer kurzen Zeit diese Rolle eingenommen, die junge Freiheit spielen wollte, und ist nicht mehr ein Medium der Berichterstattung, sondern hauptsächlich ein Medium der Meinungsbildung innerhalb der AfD.
Ja.
Ich habe das Gefühl, NIOS ist eigentlich nur noch dafür da, eine Brücke zu bauen zwischen CDU und AfD und jene, die die Unversöhnlichkeit besitzen, die wir fordern, konsequent zu isolieren.
Ja, also Unversöhnlichkeit vielleicht dazu noch. Es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, ob wir zum Beispiel Jung Europa Verlag oder sowas sind.
Klar.
Mit einem kleinen Milieu. Da kann man unversöhnlicher sein als eine Partei. Eine Partei muss natürlich auch schon schauen, wo kann sie Bündnispartner finden.
Ja.
Nur muss das, und darauf liegt eben die Betonung, nur muss das souverän, selbstbewusst erfolgen und nicht wie ein Bittsteller. Und das Problem bei Teilen der AfD-Funktionäre, vor allem auf Bundesebene, ist eben, dass man doppelt devot ist. Man ist in einer doppelten devoten Stellung. Einmal devot nach außen, sprich zu den USA und den Tech-Milliardären, und devot nach innen in Bezug auf eine vermeintlich erneuerte Merz-Linnemann-CDU. Da, kleiner Werbeblock, dazu schreibe ich gerade einen grundlegenden Lindner, Artikel für. Nee, Linnemann, der Generalsekretär.
Ach, Linnemann, ja, alles klar.
Da schreibe ich gerade einen grundlegenden Artikel für das Freilich-Magazin.
Aha,
sehr gut. Weil ich das sehr spannend finde, wie die Leute im Endeffekt die Merkel belasten, aber die Union entlasten. Und Merkel ist eben seit 1990 mit Kohl bekannt. Sie wurde Generalsekretärin in den 90ern. Sie wurde ab Ende 90 Bundestagsabgeordnete. Merkel war eben kein Ausfall, kein Betriebsunfall sozusagen in der Geschichte der Christdemokratie, sondern sie war die logische Konsequenz, sie war die logische Abfolge, sie war die personelle Kontinuität pur. Mhm. Und das als kleiner Werbeblock. Und das ist ein Riesenproblem, dass man diese doppelte devote Stellung hat, nach außen zu den USA, nach innen zu CDU. Und hier setzt natürlich diese dreifache Prozessgestaltung an, die gerade sich vollzieht. Wir erleben erstens eine Elonisierung, auch wenn der Begriff blöd ist, also eine Maskeisierung. Das heißt, die Ausrichtung der eigenen Themen, der eigenen Grafiken und Kacheln bei Instagram und überall auf Musk, auf Trump. Wir erleben und auch die Amerikanisierung des eigenen Denkens auf einer kleinen Flamme. Zweitens die Melonisierung. Das heißt, diese Überlegung, sollte man nicht doch Personal und Programmatik vielleicht mal hier canceln oder ein bisschen in die dritte Reihe schicken, damit man
uns regierungsfähig machen.
Politikfähiger macht.
Politikfähig.
Und der dritte Punkt, natürlich diese Newsisierung. Und das ist eben der Punkt.
Das kann ich nicht aussprechen.
Ja, ich auch nicht, merkst du ja. Der Problem einfach, dass man quasi vergisst, dass Julian Reichelt und all die News-Strategen natürlich primär das Interesse haben, eine erneuerte Christdemokratie in die Spur zu bringen mit einem geschwächten, kleineren AfD-Partner, der sozusagen die schlimmsten grünen Auswüchse rückgängig macht.
Richtig.
Ich muss dazu sagen, und das verdient, glaube ich, auch das News-Team, weil das ja durchaus vielschichtiger ist, es gibt natürlich bei News Journalisten und Autoren, die nicht so wie Julian Reichelt sind.
Absolut.
Julian Reichelt ist da nicht der Diktator, der dort irgendwie alles regelt. Aber er regelt eben doch viel.
Ja.
Und vor allem ist dieser Diskurs freier Westen, die schlimmsten Auswüchse des grünen Wahnsinns stoppen, die Verengung des Migrationsdiskurses auf einen Islamdiskurs. Das ist im Endeffekt das, was PI News vor 20 Jahren versucht hat, aber mittlerweile Abstand davon genommen hat. PI News hat mehr dazu gelernt, lustigerweise, als Teile von News, wo man sagen muss, das trifft natürlich in der AfD einen bestimmten Ton und macht es deswegen so besonders gefährlich. Weil Julian Reichelt ist kein deutscher Patriot. Julian Reichelt hat auch nicht den Fortbestand und die Existenz der deutschen Nation als sein größtes politisches Ziel. Sondern Julian Reichelt will vor allem das, was er liebt, nämlich den freien Westen, die Betonung des individualistischen Prinzips, die Partnerschaft zu USA und Israel, die offene Gesellschaft im Sinne Karl Poppers, all das ist Julian Reichelts Ziel.
Ja.
Und auch hier, genauso wie mit Trump, kann man sagen, auch wenn ich natürlich jetzt nicht Reichelt und Trump gleichsetzen möchte, weil dann würde ich Reichelt dann doch etwas zu hoch ansetzen, aber News hat ja eine große Reichweite und es spricht überhaupt nichts dagegen, die zu nutzen. Es spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass manche AfD-Politiker ihre Pressemitteilungen lieber über News spielen als über die JF.
Sehe ich anders?
Ja, aber
vollkommen anders.
Können wir gleich drüber diskutieren. Aber ich sehe das jetzt nicht als Problem. Was ich als Problem sehe, ist, dass man, auch hier wieder in Teilen der AfD, man darf nicht allein im Kamm scheren, dass da teilweise so ein Denken mittlerweile vorherrscht, was würden jetzt News-Typen sagen?
Ja.
Ich nenne jetzt die Namen nicht. Aber was denkt jetzt der und der über meinen Tweet?
Ja, ja.
Oder was denkt der oder der über die Redewendung? Das heißt, Leute, die vor 2-3 Jahren noch bei der Bild waren, die beim RBB waren, die beim Staatsfunk waren, wie man es so nennt, die bei privaten Medien waren, die immer wieder über Jahrzehnte oder zumindest über Jahre hinweg gegen die Interessen unserer patriotischen Bewegung, in Anführungszeichen, gegen die Interessen Deutschlands sozusagen, Ideologiepolitik gemacht haben, die sie natürlich ideologiefrei nennen, die das getan haben, was wir ablehnen, denen gesteht man plötzlich zu, nach einem Läuterungsprozess von 6 Monaten bis 36 Monate, denen gesteht man auf einmal zu, dass sie sozusagen die innere Agenda, die innere Verfasstheit der eigenen Artikulationsweise, der eigenen Programmatik, denen obliegt es plötzlich, hier Schiedsrichter zu spielen.
Ja.
Und das sehe ich als Problem.
Ja, zumal sich ja deren eigener Lebensentwurf deswegen nicht geändert hat. Also wenn ich Julian Reichelt vor meinem inneren Auge sehe, dann sehe ich jemand, der vor seinem Flatscreen sitzt, um sich den Super Bowl anzuschauen und sich darüber aufregt, dass irgendeine Transgender-Tussi die Nationalhymne singt. Stattdessen wäre es für ihn vollkommen in Ordnung gewesen, Snoop Dogg hätte die gesungen. Ich will damit sagen...
Snoop Dogg war übrigens auch, glaube ich, bei Trump. Oder?
Ja, und vorher war er gegen ihn übrigens.
Ja, ja, ja.
Ist aber egal, Snoopy Doopy Dog. Nee, ich will nur sagen, Smoke the Weed Every Day ist auch ein tolles Lied. Aber ich will nur darauf hinaus. Smoke the Weed Every Day. Gut, aber ich will nur darauf hinaus, weißt du, Benedikt, diese Leute, das sind eben Super Bowl-Schauer. Und das, damit meine ich jetzt nicht jeden, der Super Bowl, aber du weißt, was ich meine. Dieser Typus, der regt sich dann darüber auf, dass in der Halbzeitshow des Super Bowls irgendeine Transgender-Mulle die Nationalhymne verunstalten darf. Es wäre aber für ihn vollkommen okay, wenn das halt irgendein schwarzer Amerikaner macht. Also ich will damit halt nur sagen, diese Leute, die sind nicht anders. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn in deutschen Schulen plötzlich keine Transgender-Propagandisten mehr auftreten dürfen, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Meinetwegen ist es auch ein Anfang. Ja, ich freue mich darüber. Natürlich, Leute, versteht es nicht falsch, ist ein erster Schritt, aber wenn der Transgender-Kram ersetzt wird durch qualifizierte Zuwanderung ist okay und das ist okay und diese Leute vertreten im Endeffekt das gleiche wie Transgender-Propagandisten, nur eben abgeschwächt. Nur
ja nicht so abgedreht.
Es ist das gleiche Weltbild. Es liegt das gleiche Weltbild zugrunde. Und jetzt will ich mich mal richtig in die Nesseln setzen. Mir ist im Grunde genommen dann so ein Robert Habeck, so vernichtend er für Deutschland ist, ich möchte ihm logischerweise nicht loben, aber an sich ist mir so ein Grüner tendenziell da fast schon lieber, weil der zumindest ein eigenes Verständnis davon hat, wie er den Staat gestalten will. Auch wenn das Gegenteil von dem ist, was ich möchte. Er ist möglicherweise ein unversöhnlicher Mensch, der die Gesellschaft umkrempeln will. Und wenn es zum Negativen ist, er ist aber niemand, der einen Status quo der BRD 80er will, nur mit ein bisschen weniger Homokram, jetzt mal blöd gesagt. Und das ist eine ganz, und deswegen sage ich, ich möchte es nochmal wiederholen. Wir sind jetzt nicht der Podcast, der sagt, ihr findet alle Trump gut, das ist so schlimm. Es gibt gute Sachen an Trump. Und vielleicht, hat es positive Auswirkungen auf die Bundesrepublik und unsere Politik. Vielleicht. Hoffentlich. Fakt ist doch aber, am Ende muss man zu einer eigenen souveränen Position finden. Und jetzt zu glauben, der Heiland sei geboren, dass ich habe einfach Angst davor, das sage ich ganz eindeutig, ich habe einfach Angst davor, dass dieses Ereignis im Gepäck mit anderen Dingen die AfD und damit auch ein Teil des rechten Lagers in eine Richtung führt, die am Ende dazu führt, dass man einen Pyrrhus-Sieg erreicht, dafür, dass doch alles baden geht.
Ja, also genau. Diese Reichelt-Logik ist letztendlich die Logik, alles muss sich ändern, damit sich nichts ändert.
Ja.
Und das Eingangszitat, das du vorgetragen hast, das Jahrzehnt der Woken-Tyrannei ist beendet, der Freie Westen ist zurück. Ich habe das deswegen am Anfang des Podcasts ja schon mal kurz seziert, weil darin eben so viel steckt und weil es eben den Kern des Problems umreißt.
Ja.
Reichelt und Co. Reichelt jetzt nur als Symptom.
Absolut.
Reichelt als Symptom dieses neuen Westmodus des Konservatismus. Steht dafür, dass man Probleme kurieren möchte, aber als Mittel gegen diese Probleme die Ursprünge dieser Probleme nutzen möchte. Also mehr Liberalismus gegen die Probleme des Liberalismus. Mhm. Das ist natürlich politisch im höchsten Maße gefährlich. Und deswegen pflichte ich dir auch bei mit diesem Habeck-Beispiel. Habeck ist ein Gegner, der aber nicht in unser Milieu wildert. Reichelt ist ein, ja, letztendlich Konkurrent und auch Gegner, der aber in unser Milieu wildert. Der da ideologische Weichenstellungen mitsetzt oder mitprogrammiert, die sozusagen das ganze Betriebssystem problematisieren können und auch problematisch werden lassen können, weil er eben ablenkt von essentiellen Problemen und es reduziert auf Symptome. Und Wokismus, die politische Hyperkorrektheit, ist eben ein Problem, ne, ein Problem der westlichen Lebensweise, der westlichen Ideologieproduktion und nicht dagegen gerichtet. Als ein Beispiel. Dann Migration. Trump, Musk und andere sagen es ja selber immer wieder. Also sie machen da keinen Hehl daraus. Sie sagen, der Markt ist farbenblind. Ne? Dementsprechend ist ihre Politik farbenblind. Mhm. Und es kann in den USA meiner Meinung nach so sagen. Es gibt kein amerikanisches Volk in dem Sinne, wie es ein deutsches Volk, ein englisches Volk, ein polnisches Volk, ein tschechisches Volk gibt. Die Amerikaner sind ein Melting Pot.
Ja,
qua immer Gründung. Schon. Immer gewesen. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. Das ist eben die amerikanische der amerikanische Way of Life. Es ist ihre Lebensweise. Die hat sich herausgeschält über Jahrhunderte. Sie ist ihnen eben zu eigen. Und man muss auch dazu sagen, Deutsche, die dahin ausgewandert sind, aber auch andere Völker oder Angehörige anderer Völker, haben diese Lebensweise adaptiert, mhm. sind aufgegangen in dieser amerikanischen Bevölkerung und haben relativ schnell Schwarz-Rot-Gold oder die irische Fahne, was auch immer, eingetauscht gegen Stars and Stripes. Mhm. Das sollen die tun. Aber doch nicht die Leute, die in Deutschland Politik machen. Doch nicht die Leute, die in Polen oder in England oder sonst wo Politik machen. Das heißt also, solange es uns als patriotischer Gesamtszenerie an einem gewissen grundlegenden Werte-, Wissens- und Weltanschauungsfundament mangelt, ist diese permanente Agitation von News mhm. auch gefährlich.
Ja.
Sie ist einerseits, und das ist auch hier wieder diese Ambivalenz, dieser Doppelcharakter, einerseits positiv, weil sie auch Resonanzräume öffnen kann. Stichwort die Migrationskritik von René Springer bei der AfD, der oft über News zitiert wird. Das ist positiv, weil auf einmal CDU-geprägte Mitbürger, Landsleute mit derlei Themen in Berührung kommen. Würden sie bei der Welt oder bei der Bild nicht.
Ja.
Kleiner Fortschritt. Nachteil aber, wenn dann eben Reichelt sagt, ja, liebe AfD, ich finde euch ja eigentlich ganz cool, aber ihr müsst den Höcke mal weg. Oder morgen dann Helferich. Oder übermorgen dann vielleicht die Parteijugend. Haha. Also ich will damit sagen, es braucht diese Brückenmedien, die in das christdemokratische Milieu hineinwirken und auch ins patriotische, weil wir brauchen generell mehr Brücken im Sinne von Verständnis- und Verständigungsplattformen. Was wir aber nicht brauchen, sind sozusagen Schiedsrichter aus eigentlich eher gegnerisch konkurrierenden Lagern, die dann aber dem patriotischen Lager vorschreiben wollen, was sie alles ändern müssen, mhm. damit sie für die CDU von Merz hoffähig sind. Mhm. Anstatt mal zu fragen, hat vielleicht die CDU der 80er, 90er, die da so romantisiert wird, hat die nicht zur CDU der 2000er geführt? Hat uns die CDU der 2000er nicht zu Merkel und zur Ampel geführt? Mhm. Steht nicht die BRD heute dort, wo sie steht, nämlich am Rande des ökonomischen und auch identitätspolitischen Abgrunds, eben weil die Union der 80er, 90er, 2000er so war, wie sie war. Und so weiter und so fort. Diese Fragen vermisse ich bei News. Diese Fragen werden nicht aufgearbeitet. Und solange diese Fragen nicht
mehr weil sie die Zeit gut finden.
Oder weil sie die Zeit gut finden. Und das sind Klärungsprozesse, wo ich einfach fürchte, und das soll nicht arrogant klingen, wo ich aber fürchte, dass Teile der AfD-Funktionärschaft gar nicht wissen, was hier alles auf dem Spiel steht.
Ja.
Und wenn man eben als Anti-Elitenpartei, als Partei des volksnahen Populismus, als Partei des Dagegens, als Partei des Widerspruchs, als Partei der Nicht-Einverständnis mit Merkel und der Ampel, wenn man als diese Partei sich dem erstbesten Milliardär an die Klette heftet, wenn man sich unterwirft, wenn man devot ist, wenn man unsouverän ist, wenn man nicht selbstbewusst ist und wenn man dann auch noch sagt, ja, wir wollen auch Superreiche in die Regierung holen, sprich die Eliten, die uns dahin geführt haben, wo wir heute stehen. Wenn man das tut, dann gibt man das auf, was man sich 10, 11, 12 Jahre aufgebaut hat. Mhm. Nämlich den Alleinvertretungsanspruch auf eine authentische, volksverbundene Opposition. Das heißt, den Alleinvertretungsanspruch für 20% plus auf Bundesebene. Und dann kommt Wagenknecht um die Ecke und kann sagen, guckt her, das, was wir so vulgär links immer gesagt haben, wo wir auch drüber gelacht haben, von wegen, ja, die AfD, die ist eigentlich die Partei des Kapitals, die würden eigentlich gern einfach alles tun, um nach oben devot zu sein und nach unten zu treten. All diese Vorurteile, die diese alten Linken haben, werden dann auf einmal durch die Hintertür hereingelassen. Und das ist das Schlimme daran, und jetzt komme ich zum Schluss, selbstverschuldet. Nicht durch einen übermächtigen linken Gegner in Staatsfunk und Gewerkschaften und Parteiapparaten, sondern durch die eigene Sehnsucht nach Akzeptanz durch die da oben.
Tja, und die Frage, die sich dann eben stellt und die sich jeder stellen muss, ist, was ist da nicht eben auch dran an diesem Vorwurf? Und da kann man keinem weder dann den Vorwurf machen, dass er eben nicht denkt vom kleinen Kreisverband in Apolda oder sonst wo aus, wo die guten Leute vielleicht sitzen, sondern dass er natürlich immer schaut, was macht das Führungspersonal. Und wenn das Führungspersonal so tut, als wollte sie die nächsten Milliardäre zum Parteivorsitzenden machen, dann kann man eben auch keinen Vorwurf machen, dann BSW zu wählen. würde ich keinem empfehlen.
Wobei aber man.
Es ist halt so.
Genau. Und man muss eben noch sagen, diese Prozesse sind noch offen. Das ist vielleicht für uns die gute Nachricht.
Ja,
ich glaube persönlich, dass im momentan Rausch, um bei diesem Rausch-Beispiel zu bleiben, der Rausch hält schon länger an. Ne?
Ja.
Es ist wie, also kommt das Konterbier, dann kommt der Konterwodka und dann geht's weiter. Aber irgendwann hält das kein Körper aus, so jung und fitter ist. Und die AfD ist nicht jung und fit.
Ja.
Das heißt also, nach dem Rausch kommt der Kater und nach dem Kater kommt dann die Besinnung. Und die Frage ist dann nur, im Rahmen dieser Besinnung dann, das ist wieder ein vielgestaltiger Prozess, und da ist dann aber die Frage, wer wird sich dann mit den Argumenten durchsetzen, wer kann die eigenen weltanschaulichen Pflöcke einrammen und wer scheitert. Und das halte ich, ich bin da nicht Optimist, aber ich bin doch hoffnungsfroh, ich glaube schon, dass das, was du immer so lieb gesunder Menschenverstand nennst, das ist schon eher. Das
ideologiefreie ist, Politik.
Genau, das ist schon eher bei uns. Ja. Ich glaube auch, dass wir, gerade wenn wir historisch politisch vorgehen und analysieren, was in den letzten Jahrzehnten in Westeuropa im Rechtspopulismus und so weiter und so fort stattgefunden hat, wenn wir das analysieren, haben wir schon die Argumente auf unserer Seite, aber wir wissen eben auch, nur Recht zu haben hilft nicht. Man muss das auch vermitteln können, man muss das auch durchsetzen können. Und da ist natürlich unser Milieu deutlich schwächer aufgestellt als News, das von dem Milliardär gesponsert wird, als andere Projekte, die schwer reich sind und eben nicht auf Idealismus basieren. Von daher muss man sagen, es ist alles offen, es ist noch nichts verloren. Aber die mahnende Stimmung, die wir sozusagen auch kultivieren und für die man uns dann irgendwie Sauerteig irgendwas nennt.
Sauertöpfe
nennt oder Puritaner oder Fundis oder was auch immer. Ja. Das hat damit gar nichts zu tun. Das prallt ab. Aber es braucht immer jemanden, der eben in diesem Rausch darauf hinweist, dass jeder Rausch, so schön er auch ist, also ich weiß es nicht, aber ich hab's gehört.
Benedikt, du alter Miesmacher.
Ein jeder Rausch geht irgendwann zu Ende.
Ja.
Ne? Und darauf muss man vorbereitet sein, darauf muss man sich selbst einstellen. Nicht pessimistisch, nicht optimistisch, sondern einfach realistisch, skeptisch und an den Gegebenheiten orientiert. Das machen wir und von daher bin ich eigentlich trotzdem am Ende des Tages nicht so negativ eingestellt. Ich glaube, es ist schon noch alles möglich.
Ja, Benedikt, dein Wort in Gottes Ohr, wie man so schön sagt, möge es erhört werden. Ich darf zum Ende unserer Sendung, darf ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Bitte nicht abschalten, das ist nämlich wichtig. Wir haben bei 1% kurz vor Neujahr zwei Studien veröffentlicht. Da geht es darum, wer Deutscher ist, und es geht darum, um die Frage, ob die AfD tatsächlich verboten wird. Verboten werden kann, verboten werden wird. Das sind beides furchtbar virulente Themen. Eins davon, wer ist Deutscher, könnte man auch münzen, wer ist Amerikaner, ist wieder sehr aktuell in diesen Tagen. Diese Studien gibt es für eine ganz, ganz kleine Schutzgebühr, möchte man sagen, also für die Druckkosten. Bei uns im Netzladen von 1%, wo ihr auch viele andere schöne Sachen kaufen könnt, geht einfach mal auf www.1%.de. Da gibt es rechts oben so einen kleinen Reiter, der heißt, glaube ich, Material. Ich glaube, ihr könnt auch auf 1%-versand.de gehen und dort gibt es diese Studien für einen wirklich kleinen Preis. Die sind richtig gut geworden. Also wer auch diese Podcast-Sendung unterstützen möchte, der kann sich mit ein paar Studien eindecken, kann die an Freunde und Bekannte weitergeben, vielleicht im Wahlkampf verschenken. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diese Podcast-Sendung mit einem kleinen Kauf dieser Studie unterstützt. Es sind schon ziemlich viele weg. Also das Ding läuft ziemlich gut. Scheint ein Qualitätsbeweis zu sein. Bitte greift zu, bitte deckt euch da ein und unterstützt unseren Podcast gerne mit einem kleinen Kauf. Ja, Benedikt, in diesem Sinne vielen Dank fürs erneute Gespräch. Ich darf, glaube ich, schon vorausschicken, dass wir auch bei Jung Europa in den nächsten Tagen noch ein bisschen über Trump sprechen werden. Da andere Aspekte beleuchten. Also wer sich auch dafür interessiert, findet auf podcast.jungeuropa.de. Diesen Werbeblock darf ich auch noch einflechten. Auch den von rechts gelesen Podcast unseres Verlags. Und kann da die Debatte auf anderer Ebene auch nochmal weiterverfolgen. Ansonsten bitte teilt diese Podcast-Episode mit euren Freunden, euren Bekannten, gerne auch in der AfD. Wir haben unsere Sands in den Ring geworfen, wie man so schön sagt. Unsere Sandstücke. In diesem Sinne, Benedikt, vielen Dank fürs Gespräch. Mach's gut.
Tschüss. Grüße in die Runde.
Lagebesprechung.